Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge von Vergangenheitsformen. Das ist der Redaktionspodcast von Hasutkult. Ich bin Claudia Prinz und ich spreche heute mit Felix Krämer und mit Jan Logemann. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Diskutieren wollen wir über das Konzept des Racial Capitalism, das zurzeit im Hinblick auf die moderne Geschichte nicht nur, aber vor allem auch der USA in der Diskussion steht. Felix Krämer leitet ein Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs Eigentum am eigenen und am anderen Körper in den USA vom 18. bis zum 20. Jahrhundert an der Universität Erfurt. Und wenn er das nicht macht, ist er Hasutkult-Fachredakteur für die Geschichte Nordamerikas, was uns sehr freut. Und Jan Logemann forscht meistens an der Universität Göttingen zur Geschichte des Kapitalismus, aber derzeit vertrittst du die Professur zur US-Geschichte an der Uni Mainz. Gemeinsam haben die beiden auf der 69. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Amerika-Studien letzte Woche in Rostock eine Roundtable-Diskussion zu Racial Capitalism veranstaltet, die Nina Mackert moderiert hat. Eure Eindrücke von der Konferenz sind entsprechend sicherlich noch ganz frisch und ich freue mich auch, sie zu hören. Jetzt springen wir aber erstmal ganz kurz direkt in diese Podiumsdiskussion rein.
Or as he said, the historical development of capitalism and racial ideology are inseparable. That's the idea. And another way of saying it is just that capitalism is racial capitalism. I mean, I don't think one is different than the other. And to say that is just to acknowledge really that, well, the shaping of this economic system has always been interlinked, tied to racial formations, racial ideology, and racial thought. This is just how it is. And then again, if we look for evidence of how it works, whether it's the Atlantic slave trade or in the United States, the revolution, the Civil War, 20th century, it doesn't matter. You always find evidence for the racial, the link between economic thought, economic institutions, economic power, and racial understandings and ideology.
Das war Ronnie Regev, die auf eurem Roundtable in diesem O-Ton eine sehr umfassende Perspektive aufmacht auf die Geschichte des Kapitalismus und die Geschichte von Rassismus. Ist das der Kern des Konzepts Racial Capitalism?
In vieler Hinsicht würde ich sagen, ja. Also genau diese strukturelle Verwobenheit von Kapitalismus, Wirtschaftsentwicklung in den USA und rassistischen Ungleichheiten und Diskriminierungsstrukturen ist der Kern dieser Literatur zu Racial Capitalism, die in den vergangenen Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Es sind zahlreiche Publikationen zu dem Thema erschienen aus verschiedenen Bereichen der amerikanischen Geschichtsschreibung. Und der Ziel von diesem Roundtable für uns war eben, das mal zu thematisieren und dezidiert zu fragen, was bringt dieses Konzept von Racial Capitalism für die Geschichtsschreibung der USA, vielleicht auch darüber hinaus, welche Probleme sind vielleicht auch damit verbunden und wie kann man da aus verschiedenen Subdisziplinen, ja, der Wirtschaftsgeschichte, der Kultur- und Körpergeschichte, der Sozialgeschichte sozusagen in eine Diskussion treten über dieses Konzept.
Ja, vielleicht kann ich da ergänzen. Gerade die Diskussionen auf der Tagung, die haben auch gezeigt, dass das Konzept mittlerweile vielfältig angewendet wird. Es wurde ja, kann man sagen, oder ist verbunden mit dem Namen Cedric Robinson, der das sozusagen in seinem Buch Black Marxism von 1983 sozusagen eingeführt hat, der Untertitel The Making of the Black Radical Tradition und spiegelt gewissermaßen einen emanzipatorischen Zugriff auf Ökonomie und dann sozusagen auch auf Geschichte. Da werden wir sicher gleich noch drauf zu sprechen kommen, was das dann genau bedeutet. Aber so ist sozusagen der Link zwischen der Theoriebildung und auch gegenwärtigen Kritiken wie Black Lives Matter in der US-Gesellschaft und womöglich auch darüber hinaus.
Wenn wir über eine marxistische intellektuelle Tradition sprechen, die ja gerade auch im Hinblick auf die Geschichte von Kapitalismus und Sklaverei mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, auch über 100 Jahre alt ist, in der Literatur von Eric Williams, Sidney Mintz und Ähnlichen, an die mich dieses Konzept erinnert, dann frage ich mich, dann geht es ja sehr stark um strukturelle Verankerungen. Ist das das, was das Konzept Racial Capitalism auszeichnet, zu sagen, wir haben es mit einem strukturellen Phänomen zu tun?
Wenn man historisch schaut, und da können wir leider auch nicht anders, gibt es ja auch diesen Begriff des Slave Capitalism, ne? Und wenn man jetzt diesen etwas weiteren Begriff des Racial Capitalism da anfügt, dann sieht man auch, wie die Geschichte der Sklaverei, wie die sozusagen verlinkt ist mit Kapitalismus und kapitalistischen Strukturen. Und dann diese Kritik des Racial Capitalism geht sozusagen über den Punkt des Slave Capitalism hinaus, indem die Erweiterung von Eigentumsverhältnissen, Whiteness as Property hieß ein anderes Panel, was wir auf der Konferenz hatten, in die Postsklavereigesellschaft rein eine Rolle spielt und Kapitalisierungen in Mikro-, wie Meso- und Makropraktiken und Institutionalisierungen dann eben da verlinkt sind mit rassistischen Strukturen.
Ja, ich denke, es ist aber eben auch wichtig zu sehen, dass dieses Konzept des Racial Capitalism durchaus auch unterschiedlich genutzt wird, auch jenseits, sagen wir mal, dieser Tradition des Black Marxism, die mit Cedric Robinson verbunden ist, wie du ja gesagt hast, Felix, und auch jenseits der Geschichtsschreibung von Slavery und Capitalism, die natürlich in letzter Zeit auch eine besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich denke, zu den spannendsten Einblicken der jüngeren Forschung, die wirklich sehr breit aufgestellt ist, gehören aus meiner Sicht auch insbesondere jene Studien, die sich mit den Kontinuitäten struktureller rassistischer Ungleichheit in amerikanischen Märkten auch nach den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren auseinandersetzen. Ja, und ich meine damit nicht nur die wirtschaftswissenschaftlichen Studien von Elora Derenancourt und anderen, die sich mit dem Racial Wealth Gap auseinandersetzen und diesen gravierenden, anhaltenden und sich auch verstärkenden noch Vermögensunterschieden zwischen African Americans und der Gesamtbevölkerung. Es gibt auch eine ganze Reihe historischer Studien momentan zu Immobilienmärkten. Ja, Kianga Taylor zu etwas, ihr Buch Race for Profit, oder zur Auseinandersetzung zwischen African Americans und Großkonzernen wie McDonald's. Marcia Chatelains Buch Franchise ist hier besonders spannend. Die zeigen, dass eben auch nach dem Ende der offensichtlich rechtlichen Diskriminierung, ja, nach der Bürgerrechtsbewegung, African Americans durch Marktstrukturen nach wie vor systematisch benachteiligt wurden. Taylor spricht hier von predatory inclusion in Märkte. Und ähnliche gelagerte Phänomene finden sich an ganz verschiedenen Stellen. Ich selber setze mich mit der Debatte um Shopping While Black, also den Diskriminierungserfahrungen im Einkaufen, die ab den 1980er, 90er Jahren zu einer großen Debatte werden, auseinander. Auch da sieht man eben diese unterschiedlichen Markterfahrungen, die sich fortsetzen. Und hier kann das Konzept des Racial Capitalism, denke ich, als eine Art ökonomisches Äquivalent zur Critical Race Theory fungieren. Es erlaubt uns, die marktliberale Fiktion von farbenblinden Märkten, ja, wie man das seit den 80er und 90er Jahren oft gerne sagt in den USA, diese Fiktion kritisch in Frage zu stellen.
Ich finde, du sprichst zwei oder noch mehr natürlich wichtige Punkte an. Das eine ist die Frage nach Kontinuitäten und der Bedeutung bestimmter Zäsuren und dass eben die Bedeutung von Zäsuren eine ist, die immer auch hinterfragt werden muss und umstritten ist, weil sie bestimmte sozusagen sich transformierende, aber dennoch grundsätzlich weiter bestehende Verhältnisse auch kamuflieren kann auf eine Art. Und das zweite ist, die Fiktion von Gleichheit, Racial Capitalism, fragt doch auch, welche Formen von Ungleichheit sind erstens vielleicht auf eine Art systemisch notwendig? Das wäre eine Frage, die ich an euch hätte. Und zweitens zumindest gesellschaftlich toleriert. Und im Hinblick auf die zweite Frage wäre dann eben auch, was verändert sich da zurzeit?
Zu der Frage nach der systemischen Notwendigkeit von Ungleichheit, das ist ja genau der Punkt, wo Black Marxism ansetzt. Und Jody Melamed hat das in einem hervorragenden, konzisen Text 2015 mit dem Titel Racial Capitalism nochmal genau rausgearbeitet, dass das ja auch bei Robinson, da geht es ja genau darum, sozusagen die marxistische Kritik zu übersetzen in rassistische Gesellschaftsstrukturen, zu sagen, diese Ungleichheit, die ist notwendig, um kapitalistische Wirtschaftsformen zu ermöglichen. Und diese Ungleichheit, die ist eben in den USA und darüber hinaus eben rassistisch grundiert, ne, eine Notwendigkeit. Und vielleicht noch einen weiteren Aspekt aus meiner eigenen Arbeit. Ich arbeite ja zur Verschuldung in den USA nach 1865, also nach Ende der Sklaverei. Und da hatte ich begonnen mit dem Projekt, mit einem Ansatz der neuen Kapitalismusgeschichte, der sozusagen nach der Finanzkrise Raum gegriffen hat mit Sven Beckert, wo den Harvard darüber viel diskutiert, neue Kapitalismusgeschichte, um eben den Kapitalismus jetzt vor diesem aktuellen Hintergrund nochmal neu und materialistisch neu zu historisieren. Ne? Und als ich dann zu Verschuldung begann zu arbeiten, habe ich dann gemerkt, dass diese Schuldendifferenz, also dass Schulden für unterschiedliche Leute Unterschiedliches bedeuten, dass sie auch nach Ende der Sklaverei sozusagen in den USA ganz stark rassistisch geprägt waren. Ne? Die ersten Sharecropper, die als Freed People dieselbe Scholle bearbeitet haben, die kamen in eine Art Grundverschuldung. Und für die bedeutete Schulden wirklich was fundamental anderes als für andere Leute. Und das ist sozusagen ein Beispiel, wo ich von der neuen Kapitalismusgeschichte sozusagen zur Racial Capitalism Geschichte gekommen bin in meinem eigenen Projekt zur Verschuldung.
Ja, ich würde das total unterstützen. Es gibt da, glaube ich, sehr fließende Übergänge von dieser neuen Kapitalismusgeschichte zur Geschichte oder Geschichten von Racial Capitalism, die eben immer wieder genau diese Kontinuitäten über das Ende der Sklaverei hinweg, über das Ende der Bürgerrechtsbewegung oder nicht das Ende der Bürgerrechtsbewegung, über die Zäsur der Bürgerrechtsbewegung hinweg unterstreichen, mit Hinblick auf ganz verschiedene Phänomene. Ja, also gerade was du bei Schulden sagst, ne, Destin Jenkins' Bonds of Inequality schaut sich das auch nochmal an für kommunale Verschuldungsmärkte zum Beispiel, wie stark Race da reingespielt hat. Und trotzdem, um auf den anderen Teil deiner Frage zu kommen, diese Frage nach sozusagen der systemischen Notwendigkeit, haben wir auf der Konferenz sehr viel diskutiert. Ne? Ist Capitalism necessarily racist? Und ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen schwer damit tue, den Kapitalismus ganz pauschal als rassistisch oder als sozusagen gar als Urgrund sozusagen für alle Rassismen in der amerikanischen Gesellschaft zu sehen. Ja, natürlich lassen sich kaum Bereiche der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte finden, wo es eben nicht entscheidend auch durch Rassismen mitgeprägt worden sind, ja, oder wo Rassismus genutzt wird, um zum Beispiel Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft zu legitimieren. Das zeigt Walter Johnson ganz fabelhaft in seinem Buch The Broken Heart of America, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, wo er am Beispiel der Geschichte von St. Louis von der Gründung bis zur Black Lives Matter Bewegung das nochmal so nachzeichnet. Aber es gibt eben auch immer wieder diese Momente, wo auch African Americans kapitalistische Märkte sozusagen mit emanzipatorischen Versprechen verbunden haben. Und das zeigen vor allem so die neueren Studien zur African American Entrepreneurial und Unternehmensgeschichte. Also ich denke da an Bücher eben wie das von der Marcia Chatelain, aber auch Juliet Walker hat da sehr viel zugeschrieben. Jessica Levy arbeitet da zurzeit dran. Josh Davis, also eine ganze Reihe von Leuten, die eben zeigen, wie stark African Americans auch immer wieder sozusagen Kapitalismus als eben auch eine Möglichkeit, einen Möglichkeitsraum für eigene Agency gesehen haben. Die Studien zeigen auch, wie begrenzt dann diese Handlungsmacht oft war. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir das immer wieder unterstreichen. Aber man muss das, denke ich, auch ernst nehmen. Und da ist es aus wirtschaftshistorischer Sicht wäre mein Plädoyer eben, statt sozusagen so ganz pauschal immer vom Racial Capitalism zu sprechen, dann auch dann ab und zu genau hinzuschauen, mit Blick auf unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Unternehmen, welche Rolle Race da gespielt hat.
Das ist mit Sicherheit genau eben eine Stärke geschichtswissenschaftlicher Studien, ja, die Veränderungen aufzeigen zu können und konkret zu schauen, was eigentlich bestimmte Konzepte meinen und wie breit wir sie vielleicht fassen müssen, damit sie Sinn ergeben. Du hast Agency angesprochen. Das ist ja nur eng verknüpft mit der Frage nach Bürgerrechten, in meiner Interpretation jedenfalls. Ne? Welche Agency Menschen haben, hängt damit zusammen, welche Rechte sie nicht nur formal gesehen haben, sondern auch de facto ausüben können. Und zu sagen, dass das Recht auf Eigentum ist ja letzten Endes dann auch ein Bürgerrecht quasi in kapitalistisch verfassten Gesellschaften. Das ist mit Sicherheit etwas, was hochkomplex ist im Hinblick auf die Geschichte von African Americans, die sozusagen historisch gesehen selbst in einem Sklavensystem als Eigentum betrachtet wurden. Felix, da kannst du detaillierter darüber sprechen, die in langen Kämpfen sozusagen an den Punkt gekommen sind, wo sie die Bürgerrechte haben, selbst Eigentum zu haben, natürlich nicht an anderen Menschen, aber überhaupt Eigentum aufbauen zu können. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass in der Geschichte der USA es immer wieder zu Enteignungen kommt, speziell von African Americans oder die sozusagen de facto African Americans stärker betreffen, sei es durch Verschuldung und ihre Konsequenzen oder sei es durch verschiedene politische Programme. Das wäre etwas, was mich noch näher interessieren würde.
Ja, Jan hat es ja auch schon angedeutet. Das ist ja gerade auch die Stärke und das Potenzial von der Racial Capitalism Kritik und Perspektive, dass sozusagen auch über die Sklavereiverhältnisse und Ausbeutung, Enteignung der eigenen Arbeitskraft, was wir in dem Sonderforschungsprojekt zum Eigentum am eigenen und am anderen Körper untersuchen, dass sozusagen auch nach 1865, nach dem formalen Ende der Sklaverei, sozusagen Strukturen, und da spielt auch vor allem die Wechselwirkung von staatlichen Regulierungen und Märkten eine Rolle. Da kann Jan sicher noch mehr dazu sagen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass da auch diese Frage nach Reparationen eine Rolle spielt, die sozusagen in Anführungszeichen den Falschen zuteil wurden und bis heute in den USA Diskussionsfrage ist. Reparation war beispielsweise auch auf einem weiteren Panel zu Whiteness as Property Thema, und Moana J. Paco hat da sozusagen ihre Perspektive, ihre historisierende Perspektive drauf dargelegt.
My dissertation deals with land redistribution projects or programs for freed slaves after the Civil War and the idea of land as the first movement for slavery reparations in the United States. In this regard, racial capitalism works as a theoretical background for reparations as a project pinned in the past and thinking of the future. It's where we were and where we're hoping to get to. Racial capitalism as the underpinning of slavery and the beginning of what would become the racial wealth gap, and as a constructive project of reparations, we have to think of the fact that it doesn't mean anything to give people reparations if we return to the same system of racial capitalism that we began with.
Ja, und neben der ausgebliebenen Entschädigung für erlittene Zwangsarbeit und ungleiche Eigentumsverhältnissen in der Postsklavereigesellschaft kann man tatsächlich nachvollziehen, wie aktive Enteignungen gerade über staatliche Politiken stattgefunden haben. Zum Beispiel im New Deal 1930er Jahre, die sogenannten Redlining-Praktiken, wo die Einordnung von Bezirken in Risikogebiete, die dann nachher dazu führten, ob man überhaupt Kredite für irgendwas bekam und den Wert des Hauseigentums betrafen, hat massiv African Americans, die sich mühsam im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Hauseigentum aufgebaut haben, Kalifornien beispielsweise, enteignet in dem Sinne, dass ihre Stadtviertel, wo sie Eigentum besaßen, abgewertet wurden und nicht von den New Deal-Maßnahmen profitierten, wohingegen die weißen Neighborhoods systematisch aufgewertet wurden. Ne? Und im Zusammenspiel mit Segregation und unterschiedlichen Bewertungspraktiken kann man da nachvollziehen, dass es nicht nur ein Vorenthalten von Chancen ist, sondern einfach auch ein aktives Enteignen von Verhältnissen.
Ja, und gerade dieses Thema Housing Märkte, Wohnungsmärkte und Redlining ist eins, was auch nochmal sehr schön zeigt, wie eng verschränkt eben auch staatliche Politiken und die Entwicklung von Marktakteuren im Racial Capitalism zusammenspielen. Also zum einen hat Paige Glotzer in ihrem Buch zu den Suburbs und dem Entstehen des Redlining schön gezeigt, wie eben es oft eben privatwirtschaftliche Akteure sind, die letztendlich die Blueprints für diese staatlichen Redlining-Maßnahmen und Segregationsmaßnahmen der 30er Jahre und später liefern. Und gleichzeitig zeigt eben Yamata Taylors Buch Race for Profit sehr schön, wie dann ab den 1960er Jahren, als das Redlining sozusagen als Praxis aufhört und stattdessen wir staatliche Programme haben, die es gerade African Americans ermöglichen sollen, Wohneigentum aufzubauen, es wieder dann die Privatwirtschaft ist, die das sehr gezielt ausnutzt und tatsächlich mit dem Versprechen der Inclusion African Americans Häuser verkauft, von denen sie oft wissen, dass das sozioökonomisch gar nicht tragbar ist, was dann wiederum so die Debatten über African Americans als Bad Homeowners in den 70er und 80er Jahren anheizt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Dynamik. Das ist es, was Taylor mit Predatory Inclusion meint, dass man sozusagen scheinbar Angebote zur Inclusion macht über den Markt, die sich dann aber letztendlich als ganz stark vorbelastet erweisen und eben eigentlich nur ein Scheinangebot sind.
Und darin verbinden sich auch tatsächlich zwei Aspekte, die in der Racial Capitalism Kritik auch eine große Rolle spielen oder zumindest in dieser Fluchtlinie der Tradition, nämlich eine intersektionale Position von vor allem African American Women, die sozusagen mehrfach betroffen sind davon, gerade die Praktiken, die Taylor beschreibt, Frauen, alleinerziehenden Frauen, wertlose Häuser überteuert zu verkaufen und dann zu sagen, jetzt seid ihr Eigentümer und für alles selber verantwortlich, ne? Das führt sozusagen direkt in direkter Linie eigentlich zu den Subprime-Mortgages, die dann im Vorhof der Finanzkrise vorstrukturieren, dass im Endeffekt von der Finanzkrise auch eben unterschiedliche Gruppen gewaltig unterschiedlich betroffen waren, ne? Dass sozusagen Leute mit schlechten Häusern und überteuerten Krediten nachher maßgeblich von Zwangsräumungen betroffen waren und andere eben weniger.
Ja, ganz genau. Und das bringt uns auch nochmal so ein bisschen zurück zu dieser Frage von Agency und dem Versprechen der Märkte ja in einer gewissen Weise auch, dass hier natürlich damit gespielt wird, dass man über ja, diese Säulen des amerikanischen Traums, ob es die Wohneigentum ist oder das Unternehmertum, ja, Entrepreneurship, dass man hier sagen einerseits im 20. Jahrhundert dann zwar schon Türen eröffnet hat, aber dass dieser Anschein von Agency oft eben undercut, wer das Wort jetzt gerade im Deutschen nicht finden kann, also wo dem sozusagen ganz schnell wieder auch dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und was dieses Konzept der Agency natürlich auch im Rahmen von Racial Capitalism Debatten problematisch macht. Das haben wir bei dem Roundtable auch sehr viel diskutiert. Und gerade Nina Mackert hat das auch sehr schön zusammengefasst, wo die Problematiken bei dem Agency-Problem-Konzept auch liegen können.
I'm asking myself all the time, if it's not even to push more to say that the systems are mutually constitutive, because then racial capitalism can mediate this false tension between recognition and redistribution, which is so dominant in like current understandings of how can we fight for a better society. And I think it's necessary to acknowledge the co-constitution because of what you just said, Nadia, this liberal fantasy of agency and of resistance that is pervading so many anti-capitalist struggles. The white workers' movement is so ableist that it's really hard sometimes to refer to it as like an emancipatory promise or something. And I think that racial capitalism, what I read, has this potential, going back to this question of activist hermeneutic, to go beyond these individualistic self-mastery, self-possession moments of resistance, not just agency, but also of resistance, which is a term that is maybe even more loaded.
Wir könnten über diese Zusammenhänge noch lange sprechen, gerade auch im Zusammenspiel staatlicher und privatwirtschaftlicher Akteure. Ich würde, da wir langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs gehen sollten, schade, dass wir nicht noch mehr Zeit haben, ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, der mir immer im Kopf rumgeht, der immer wieder, scheint mir eher vermittelt, in die geschichtswissenschaftlichen Studien reinkommt, obwohl er eigentlich einem so ins Auge springt, und das ist die oft extreme Gewalt, die die Geschichte von Racial Capitalism und von African Americans begleitet. Das ist etwas, was wir für die Geschichte der Sklaverei mittlerweile sehr, sehr gut erforscht haben. Es ist auch etwas, was im Zuge der Black Lives Matter Bewegung wieder große Prominenz bekommen hat im Hinblick auf Polizeigewalt und generell sozusagen die sehr großen Gewalterfahrungen, die speziell die afroamerikanische Bevölkerung erdulden muss. Ich frage mich aber, ob es da noch Desiderate gibt für die Forschung.
Die Problematik, die da ja im 20. und 21. Jahrhundert vielleicht die größte Relevanz auch gesellschaftspolitisch hat, ist ja zumindest, was meine Beschäftigung mit Schulden betrifft, dieser Debt-to-Prison-Komplex, ne? Also dass sozusagen ökonomische Verhältnisse, Überschuldung aufgrund von Kriminalisierung und rassistischen Strukturen, muss man letztlich leider sagen, so eine massive gesellschaftsstrukturierende Wirkung haben, dass sie sozusagen untrennbar mit der Black Lives Matter Bewegung verbunden sind. Und ich glaube, in diesem recht unscheinbaren, oft unsichtbaren Feld der gesellschaftlichen Risiken, die über andere Mechanismen verteilt werden als über explizite Diskriminierung, da liegen, glaube ich, noch etliche Desiderat, wo man in dem risikogeschichtlichen Feld schauen muss und wo sich gesellschaftliche Kritik verbindet mit historiografischer Perspektive. Also diese, vielleicht noch, um anzuknüpfen an diese Redlining-Geschichten, die sind erst in den 70er Jahren entdeckt worden, diese Karten, wo diese Risikoverteilung festgelegt wurde, staatlicherseits, und wo sich dann gesamte Immobilienmärkte danach gerichtet haben. Ne? Und die Segregation spielte da auch mit rein.
Sind jetzt wunderschön im Internet einsehbar und tatsächlich, glaube ich, auch eine wunderbare Quelle für die Forschung, auch wenn natürlich dazu schon viel gearbeitet wurde. Also dieser Aspekt der Gewalt ist natürlich extrem wichtig und zieht sich wirklich wie so eine Art roter Faden durch. Das ist in dem Buch, das ich erwähnt hatte von Walter Johnson über New Orleans, dieses Broken Heart of America, ist das, also diese Kontinuität von Gewalt und Vertreibung in verschiedensten Formen als eine Art Kontinuitätslinie des Racial Capitalism, kommt da sehr schön heraus, von frühen 18. Jahrhundert bis eben nach Ferguson, den Anfängen der Black Lives Matter, als eben in diesem Vorort von St. Louis. Ich würde einen Aspekt vielleicht noch ergänzen dazu, und das ist die Arbeiten des Soziologen Matthew Desmond, der jetzt gerade vor 2 Monaten erschien, ein neues Buch zur Persistenz von Armut in den USA, das heißt Poverty by America, herausgebracht hat. Und Desmond schreibt eben auch über diese Beziehungen natürlich zu Race und Racial Capitalism und setzt das in Bezug zu einem, wie er es nennt, Low Road Capitalism in den USA, also einem spezifischen Spielart des Kapitalismus, die auf Niedriglohnsektor exploitative Arbeitsverhältnisse, aber eben auch dezidiert auch Gewalt setzt. Und unterstreicht eben, dass es gerade sozusagen im Bereich der Kreditmärkte, der Housingmärkte, aber auch der Arbeitsmärkte immer diese strukturellen Diskriminierung und damit auch Gewalterfahrungen gibt, die den Kapitalismus für als nicht weiß gelesene Amerikanerinnen einfach ganz anders machen als für den Rest, und erklärt daraus eben auch so ein bisschen diese Persistenz von Armutsstrukturen. Könnte jetzt noch einen Punkt vielleicht ansetzen und fragen, naja, ist es denn in Deutschland, wo wir vielleicht eine andere Spielart des Kapitalismus haben, deswegen weniger ein Problem? Und da würde ich sagen, ist vielleicht auch nochmal ein Desiderat der Forschung zu gucken, was bedeutet eigentlich Racial Capitalism für Europa und europäische Märkte, die tendenziell stärker sozial eingebettet sind, staatlicher reguliert sind, aber vielleicht nicht unbedingt deshalb gefeiter sind vor strukturellen Rassismen, und dass es vielleicht eben auch durchaus sinnvoll ist, dieses Konzept des Racial Capitalism in den USA entwickelt, nicht eins zu eins hier zu übertragen, aber es als Anlass zu nehmen, eben nach diesen Arten von Strukturen und strukturellen Problemen auch in der deutschen Kapitalismusgeschichte nochmal expliziter zu fragen.
Es gibt hier sicherlich auch große Überschneidungen zu Diskussionen um Arbeitsmigration und ArbeitsmigrantInnen. Und eben auch wiederum zu der Frage, wer erwirbt sozusagen irgendwann Anspruch auf Einbürgerung und mit ihnen verknüpfte Bürgerrechte und entsprechend einer wiederum ganz anderen Risikoverteilung. Das sind Diskussionen, die in Deutschland ja aktuell auch geführt werden und an denen wir auch sehen, wie teilweise wissenschaftliche Arbeit, auch geschichtswissenschaftliche Arbeit und gesellschaftspolitischer Aktivismus sich überkreuzen. Etwas, was mit Sicherheit für die Racial Capitalism-Diskussion in den USA ebenso gilt.
Ich würde noch einen Aspekt, den ich sehr inspirierend auch fand, in den Texten, die ich dazu gelesen habe, hinzufügen. Das ist nicht so ein historiografisches Desiderat im engeren Sinne, aber ein Gedankenanstoß, der über sozusagen die liberale Gesellschaft hinausführt, der da drin steckt und der schon in dieser Black-Marxism-Kritik angelegt scheint, nämlich dass man über den Besitzindividualismus hinaus Formen finden müsste des Wiederzusammenseins, des sich Verbindens. Und da ist sozusagen die Kritik, die ist bei Judy Melamed mit drin, aber auch bei Stefano Harney und Fred Moten in The Undercommons, dass sich sozusagen Solidaritäten finden können, finden lassen, die sozusagen aus dieser, bei Robinson, Black Radical Tradition raus, aus diesem Bewusstsein heraus, eine Verbundenheit, die sich in einem anderen Text, heißt es, in grounded relationalities, also in so Verbindungen, Relationalitäten, die vielleicht am ehesten in genossenschaftlichen Strukturen zu denken wären, aber die auch schon sicher Derrida im Sinne hatte, wenn er von Marx Gespenstern gesprochen hat, kurz nachdem der Fall des Eisernen Vorhangs sozusagen mit Fukuyama das Ende der Geschichte heraufziehen sah und dem Neoliberalismus sozusagen eine allumfassende Deutungsmacht beschert zu haben schien, ne? Sozusagen, dass da Potenziale von Solidarität sind, die man sozusagen neu heben müsste und die vielleicht oder angelegt sind in dieser Kritik auch an einem bestimmten liberalen Individualismus, der in die Eigentumsordnung graviert scheint. Und das scheint mir noch ein, weiß ich, geschichtsphilosophisch inspirativer Ansatz, der aber auch gleichzeitig gesellschaftspolitische Kritik damit verbindet.
Ja, ganz genau, Claudia. Diese Frage nach der Migration ist, glaube ich, zentral. Denn es ist natürlich schon in der Grundkonzeption von Racial Capitalism angelegt, in diesem Zusammenspiel des Entstehens von Kapitalismus und Sklaverei. Das ist natürlich ein sehr transnationales und globales Konzept auch ist. Und das zeigt sich auch durchaus in der Forschung, gerade mit Blick auf die USA als sich als Einwanderungsgesellschaft verstehenden Gesellschaft, betrifft Racial Capitalism eben auch Latinx, Asian Americans ganz insbesondere. Und hier eröffnen sich eben auch Perspektiven, wenn man zum Beispiel die Geschichte des Racial Capitalism zusammendenkt und zusammenliest mit dem Scholarship, das jetzt entsteht, um die Geschichte chinesischer Arbeitsmigration im globalen 19. Jahrhundert, wo sich unheimlich viele Anknüpfungspunkte, Parallelen und Überschneidungen auch ergeben. Und insofern ist es eben gerade auch diese transnationale und globale Perspektive von Racial Capitalism, die man mit in den Blick nehmen sollte fürs weitere Vorgehen.
Und das ist sicherlich auch ein Konzept, was sehr fruchtbar ist im Zusammendenken mit postkolonialer Kritik. Wir könnten noch lange diskutieren, aber das müssen wir auf die nächste Podcast-Folge verschieben, die wir irgendwann hoffentlich zusammen machen. Ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass das eine sehr anregende Tagung war. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.